Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Ein Architekturwettbewerb soll ausgerufen werden und Notre Dame in spätestens 5 Jahren dastehen wie neu. Jetzt ist nur die Frage, originalgetreu restaurieren oder das Ganze neu denken? Antworten dazu gibt ein Kenner von Notre Dame am Ende dieser Sendung. Davor Aschenputtel und Aladin, arabisch-deutsche Erzähltraditionen im neuen Museum Berlin. 100 Jahre Merce Cunningham, eine Geburtstagsgala nur aus Tanzsoli in London und gleich zu Anfang blühende Landschaften jetzt auch im Südwesten Deutschlands. 5000 Rosenstöcke, 100.000 Stauden, 1 Million Blumenzwiebeln. Das sind die Zahlen der BUGA, der Bundesgartenschau. In diesem Jahr sollen nicht nur Blumen gedeihen in Heilbronn. Zum ersten Mal geht es nicht ausschließlich um Pflanzen, sondern auch um drängende gesellschaftspolitische Probleme. Die BUGA wird zur Stadtausstellung mit Häusern, Wohnsiedlungen und Bewohnern auf dem Gelände. Ein reales Labor will die BUGA sein. Laura Weißmüller war für uns dort. Frau Weißmüller, was genau läuft in diesem Labor ab?
Also man hat die BUGA als Art Motor verwendet, um ein ehemaliges Industrieareal von 40 Hektar umzuwandeln in ein neues Stadtquartier. Und wie Sie sagen, man hat nicht nur Grünflächen, Parks und Spielplätze angelegt, sondern zum ersten Mal auch Häuser, und zwar 22 Häuser gebaut. Und dieses Quartier soll auch noch viel größer werden. Wenn die BUGA zu Ende gegangen ist, wird weitergebaut und am Ende sollen 3.500 Menschen dort wohnen und arbeiten. Das heißt, die BUGA hat sich eigentlich die zentrale Aufgabe unserer Zeit genommen, die da lautet, wie schaffen wir neue Stadtquartiere, die dichter sind, gleichzeitig aber auch grüner.
Und wie wirkt dieses Nebeneinander von Alltag und Ausnahme Blumenschau?
Also ehrlich gesagt schon etwas verwirrend, weil die Bundesgartenschau ist schon ein gewaltiger floraler Budenzauber mit absoluten Blumen-Overkill, den nötigen Fressbuden, die so eine Massenveranstaltung braucht und eine Leistungsschau der Garten- und Landschaftsbauer. Es gibt natürlich auch sehr rührende Privatgärten, wo man die gemeinsame Kraft des Gärtnerns doch auch erleben kann. Und dann hat man aber eben den Alltag beziehungsweise das, was bleibt. Und da sieht man gerade in der Landschaftsgestaltung, dass die BUGA da doch zeigt, wie es gehen kann heute mit der Natur in der Stadt.
Also könnte man sogar von einer grünen Stadt der Zukunft sprechen?
Das ist ein bisschen zu viel gesagt, weil das, was das Quartier kann, da haben sie sich zu wenig getraut. Bei der Landschaft hat man wirklich versucht, extrem ökonomisch vorzugehen, zu gucken, wie kann man die Natur so intensiv nutzen, dass man nicht noch mehr bebauen, noch mehr nutzen muss. Und zum Beispiel ein Beispiel, es gibt da einen Lärmschutzwall, den hat man gebraucht, um überhaupt da ein Quartier entwickeln zu können. Und dieser Lärmschutzwall ist aber nicht nur ein Lärmschutzwall, sondern der ist jetzt Aussichtspunkt, Platz für Picknick. Es gibt eine doch sehr erstaunlich hohe Kletterwand und es ist ein Paradies für Eidechsen. Also da hat man wirklich geguckt, wie packt man möglichst viele Nutzungen zusammen. Und bei dem Quartier, bei den Häusern vermisst man genau diese Radikalität. Wie können wir dichter werden und gleichzeitig dadurch etwas Neues schaffen? Und vor allem, das finde ich schon wirklich sehr schade, dieses Quartier liegt in direkter Nähe zum Bahnhof und trotzdem hat man es nicht gewagt, das Auto aus diesem neuen grünen Quartier rauszuschmeißen.
Nun hat sich ja diese Ausgabe der BUGA explizit von der reinen Blumenschau zu einem ja fast schon politischen Projekt entwickelt. Ist das der Weg, den auch die Nachfolger einschlagen sollten? Oder anders gefragt, ist die reine Blumenschau noch zeitgemäß?
Also man fragt sich das schon. Also eine BUGA ist ja auch immer eine Leistungsschau, wo wirklich auch die besten Garten- und Landschaftsbauer mit Medaillen ausgezeichnet werden. Und das wirkt schon etwas schräg in Zeiten von Klimawandel, Freitagsdemonstrationen und Artenschwund. Und es gibt auch extrem viel fixe Vorgaben, wie viel Rosen gepflanzt werden müssen und dergleichen. Und diese fixe Vorgabe, die stammt auch noch aus einer ganz anderen Zeit. Also die BUGA ist ja jetzt über 65 Jahre alt. Das war die Zeit des Wiederaufbaus. Damals hatte man ganz andere Aufgaben und Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen als heute. Und ich glaube, das Format der BUGA hat sich nicht überlebt, weil wenn man sieht, dieses blühende Landschaften hat schon auch wirklich was sehr Motivierendes. ist. Aber man müsste doch sagen, vielleicht müssen wir es an unsere heutige Zeit anpassen und auch sowas wie mehr Experimente erlauben, mehr Gedanken, wie wirklich unsere Zukunft aussehen kann. Und ich würde sagen, mit 1 Million Blumenzwiebel sieht die Landschaft zwar danach hübscher aus, aber eine Utopie lässt sich damit nicht ziehen.
Sagt Laura Weißmüller. Vielen Dank. Und die Buga in Heilbronn läuft noch bis zum 6. Oktober.
I find dancing even in a very small way to be like, it's like a breath of life.
Tanzen, das war für ihn wie Atmen. Für Merce Cunningham, einen der bedeutendsten Choreografen der Moderne. Ihn interessierte alles, nur keine eingefahrenen Denk- und Bewegungsmuster. In den 50er Jahren arbeitete er mit Zufallstechniken, ließ Würfel über die Bewegungsabfolgen entscheiden. In den 60er und 70er Jahren experimentierte er mit Film- und Videotechnik und als einer der ersten tanzte er mit seiner Kompanie in Museen oder auf öffentlichen Plätzen wie dem Markusplatz in Venedig. Gestern hat die Tanzwelt den 100. Geburtstag Merce Cunninghams gefeiert, unter anderem mit einem Tanzabend in London, der aus 100 Soli aus unterschiedlichen Werken bestand. Wiebke Hüster hat die Vorstellung gesehen. Frau Hüster, wie lief das gestern ab? War das eine Art neues Stück oder eher eine Solo-Revue, ein Solo nach dem anderen?
Nein, diese Soli, die spielten sich größtenteils zeitgleich ab. Also es waren immer sehr viele Tänzer auf der Bühne. Es sollte so ein Event sein, wie Merce Cunningham sie geprägt hat, zuerst 1964, Event Number One. Das fand in Wien statt, im Museum für zeitgenössische Kunst. Und dort saßen die Zuschauer eben auf drei Seiten. Und da dachte Cunningham, das ist ja albern, hier so zu tun, als sei man auf einer Prosceniumsbühne. Und hat kurzerhand Exzerpte aus verschiedenen Stücken genommen, die neu miteinander kombiniert und das dann räumlich neu arrangiert, dort in diesem Ort, in diesem Museum. Und seither waren das ortsspezifische, unwiederholbare künstlerische Ereignisse, die eben nie wieder so sein würden wie da in diesem Moment an jenem Ort.
Also man hat sich an diesem Abend an Cunningham orientiert. Ja, hat man denn einen Unterschied gesehen zwischen älteren und neueren Produktionen von ihm?
Ich dachte oft so, oh, das habe ich doch gesehen, Mist, aus welchem Stück ist das nochmal? Weil ich habe ja auch wirklich die letzten, keine Ahnung, 30 Jahre gefühlt, alle europäischen Premieren von Cunningham verfolgt, wie ein Großteil der Tanz- und Kunstwelt das ja tat bis zu seinem Tod vor 10 Jahren, war es ja wirklich so, dass niemand das verpassen wollte, wenn Cunningham ein neues Stück machte. Die letzte große Erneuerung, die er der Tanzwelt geschenkt hat, war ja auch, sie zählten Film und Video auf und danach hatte er angefangen mit dem Computerprogramm Liveforms zu arbeiten und hat wirklich den Computer benutzt, um darin zu choreografieren, sich selbst herauszufordern. Und das war dann oft im Studio sehr lustig, weil natürlich diese Computertänzer andere Dinge konnten als die tatsächlichen. Und er hat dann versucht, die Choreografie mit den Tänzern gemeinsam diesen virtuellen Vorbildern so nah wie möglich zu bringen. Und das Ergebnis wirklich war, dass man sich immer stärker herausforderte und dass man auch immer mehr, das war ja sein größtes Ziel, die Kunst entsubjektiviert, geprägt vom Zen-Buddhismus zusammen mit Rauschenberg und Cage als musikalischem Direktor wollte er eben, dass das anti-expressionistisch ist, dass Freiheit vom Ich und seinen Emotionen, dass sich die Kunst pur entfalten kann, ja, und der Tanz, die Möglichkeiten.
Und wie haben diese Soli funktioniert, so ganz aus dem Zusammenhang eines Stückes gerissen oder anders gefragt, wie hat der ganze Abend funktioniert, ein Abend nur aus Soli, aus 100 Soli?
Ja, und das an drei großen Orten, die wichtig waren für die Karriere von Merce Cunningham. Das fand ja gestern in New York statt, in Los Angeles, und ich war in London im Barbican Center. Es hat nicht wirklich funktioniert und das war das Traurige gestern, weil ich hatte mich schon Monate auf diesen Abend gefreut. Und es war doch so, dass die Kommunikation unter den Tänzern fehlte, eben weil es lauter komponierte Soli waren. Und das Besondere, ich habe mich dann gefragt, warum sieht das langweilig und irgendwie etwas tot und abgestanden aus? Das Besondere an Cunninghams Stücken war, sie hatten keine Figuren, keine Rollen, keine Handlung in dem Sinne, sondern die Handlung war der Tanz. Und das, was er meinte mit in Ihrem Einspieler am Anfang. Tanzen ist wie atmen. Tanzen ist wie am Leben sein. Besonders intensiv fühlen, dass man am Leben ist. Und das strahlten seine Tänzer aus. Und diese Spannung und Freude, die haben die geteilt miteinander auf der Bühne. Und das hat natürlich diesem etwas künstlich erzeugten Soli-Marathon da gestern Abend leider gefehlt.
Vielleicht auch gefehlt, weil das Genie Cunningham natürlich nicht mehr da ist seit vielen Jahren?
Ja, man unterschätzt vielleicht inzwischen auch die Schwierigkeiten. Ich glaube, dass die Entscheidung damals von Merz vor seinem Tod zu sagen, meine Company wird aufgelöst, die hatte viele Gründe, aber ich glaube, er hat sich geirrt. Und heute weiß man es ein bisschen besser. Und zum Beispiel ist ja vor 2 Jahren Trisha Brown gestorben, die große postmoderne Choreografin in der Generation knapp nach Merz. Und ihre Company tourt und tourt und ist gefragt. Und wenn man das sieht, dann freut man sich natürlich für die Trisha Brown Dance Company, aber man ist etwas traurig für Merce Cunningham und sein fantastisches Erbe, das zum Glück von vielen berühmten Companies in aller Welt inzwischen getanzt wird, im Juni wieder beim Ballett am Rhein.
Mhm. Merce Cunningham zum 100. Eine leider enttäuschende Feier in London, sagt eine enttäuschte Wiebke Hüster. Vielen Dank. Wo greift Goethe auf orientalische Märchenmotive zurück? Und was verbindet die Gebrüder Grimm mit Tausend und einer Nacht? Die Verbindung zwischen deutscher und arabischer Erzählkunst beschäftigt das neue Museum Berlin in einer neuen Ausstellung. Und dabei werden Dokumente gezeigt, wie eine Tontafel, in die in Keilschrift die Geschichte des Gilgamesch eingeritzt ist. Jahrtausendalte Märchen in aramäischer Sprache werden gezeigt, Erzählungen aus dem alten Ägypten, Märchen aus Tausend und einer Nacht und der Gebrüder Grimm. Und dabei zeigen sich über die Jahrhunderte hinweg ähnliche Topoi, vom weisen Narren über Fabeltiere bis hin zum verlorenen Schuh des Aschenbrödel. Und es geht in der Ausstellung auch um lebendige Traditionen. In einem Erzählzelt etwa kann man arabischen Märchenerzählern lauschen.
Gott ist allwissend und allweise, allmächtig und allgütig. Man erzählt sich, dass einst in uralter Zeit und längst entschwundenen Tagen.
So beginnt die Erzählung von Tausend und einer Nacht. Aus dem 9. Jahrhundert nach Christus stammen die ersten Zeugnisse dieser Weltliteratur, aus dem 15. Jahrhundert das älteste Manuskript. Im neuen Museum trägt ein marokkanischer Erzähler das wundersame Märchen vor, in dem das Erfinden von Geschichten das Leben rettet. Tausend Nächte, Alf Laila auf Arabisch, ist ein Konvolut aus vielen Traditionen, ein internationales Kunstwerk, ähnlich wie das Märchenbuch der Brüder Grimm. Die Kuratorin und Orientalistin Verena Lepper.
Die arabischen Nächte, also die Tausend-einer-Nacht-Geschichten, sind deutlich beeinflusst von indischen, persischen, chinesischen Geschichten und anderen arabischen Geschichten aus verschiedenen arabischen Regionen. Es ist ein internationales Sammelprojekt gewesen. Genauso die Geschichten von den Gebrüdern Grimm, die wurden von französischen, italienischen und anderen europäischen Geschichten, das haben sie selber reflektiert, entsprechend auch beeinflusst.
Auf einem 4000 Jahre alten Papyrus und auf einer Kalksteinscherbe sind die altägyptischen Geschichten des Sinue ausgestellt, jenes Hofbeamten, der geflohen war, im Alter vom Heimweh geplagt, zurückkehrt nach Ägypten und dort mit allen Ehren empfangen wird. Durch die gesamte arabische Literatur zieht sich diese Legende, die auch Naguib Mahfouz inspiriert hat, zu einer Kurzgeschichte. In seiner Nobelpreisrede berichtete er, ein arabisches und ein altägyptisches Dichterherz zu haben. Viele Motive der Märchen und Erzählungen im arabischen und im europäischen Raum ähneln einander. Reisende und Diplomaten, auch Soldaten, brachten sie mit über kulturelle Grenzen. Eine davon ist die Geschichte um den Narr, eine Figur, die sowohl im arabischen Raum als auch bei uns existiert hat. Verena Lepper.
Till Eulenspiegel ist derjenige, der Tabus aufbricht, der Tabus herausfordert, der als weiser Narr sozusagen Dinge sagen darf, die man als Held zum Beispiel nicht sagen würde. Und dieser Till Eulenspiegel wird in der arabischen Welt als Yuha tradiert. Beide Figuren sind historisch tatsächlich belegt aus dem 14. Jahrhundert und werden dann aber als literarische Figuren ein Jahrhundert später entsprechend aufgegriffen.
Auch der Dichterfürst hat sich ausgiebig von der arabischen Sprache, Literatur und Dichtung inspirieren lassen. Eine Originalhandschrift zeigt seine Studien.
Es ist eine Schreibübung, man kann nicht alles entziffern. Ja? Also Goethe hat auch nicht immer ganz sauber geschrieben. Und er hat sich tatsächlich sehr stark beeinflussen lassen von einem großen Poeten. Das ist Mutanabi, ein irakischer Poet, der tatsächlich schon im 10. Jahrhundert datiert. Goethe hat tatsächlich in seinem östwestlichen Divan hier Geschichten aufgegriffen. Oder aus Faust II ein wunderbares Gedicht, welch gut Geschick hat dich hierher gebracht, unmittelbar aus Tausend und einer Nacht.
Die universellen Themen wie Schicksal, Schlaf, Liebe, Tod und Loyalität finden sich im alten Ägypten ebenso wie bei den Brüdern Grimm. Deren Figuren wiederum haben es in den arabischen Raum geschafft und sind bis heute dort aktuell.
In der arabischen Fassung ist es tatsächlich so, dass das Rotkäppchen Leila und der Wolf, heißt es im Arabischen, das Rotkäppchen, das ja ein Handy am Ohr hält. Warum? Weil sie sich nicht vom Wolf fressen lassen will. Sie ruft die Polizei an und wird gerettet. Ja, das ist die moderne libanesische Fassung, die völlig unabhängig von den Gebrüdern Grimm dann entsprechend entstanden ist.
100 Exponate in 6 Konzepträumen, angeordnet um ein Erzählzelt im griechischen Hof des neuen Museums, bezeugen die Einflüsse europäischer und arabischer Erzähltraditionen aufeinander. Die dreisprachige Schau, Arabisch, Englisch und Deutsch, zeigt, es gibt eine gemeinsame Vergangenheit des Geschichtenerzählens. Die Motive sind nach wie vor im arabischen Raum und im europäischen populär und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Menschheitserbes.
Cinderella, Sindbad und Sinur, arabisch-deutsche Erzähltraditionen, so heißt die Ausstellung im Neuen Museum Berlin. Ab morgen ist sie geöffnet. Maria Ossowski hat sie vorab gesehen. Es gibt Dinge, die kann man selbst mit Abermillionen Euro von Spendengeldern nicht ersetzen. Etwa mehrere Hektar mittelalterlichen Waldes, genauer 1300 Eichenstämme, die die Baumeister der Gotik für den Dachstuhl von Notre-Dame verwendet haben. Dieser Dachstuhl war ein architektonisches Meisterwerk, aber auch ein Grund, dass sich der Brand vor 2 Tagen binnen kürzester Zeit geradezu in ein Dämonsfeuer verwandeln konnte. Innerhalb von 5 Jahren soll die Kirche wieder aufgebaut sein. Schöner als zuvor, Zitat Emmanuel Macron. Aber wie soll das gehen? Stefan Albrecht ist Professor für mittelalterliche Kunstgeschichte an der Universität Bamberg und hat sich in seiner Forschung intensiv mit der Bauweise von Notre-Dame beschäftigt. Vor welchen Herausforderungen stehen die Restauratoren jetzt und in den nächsten Jahren?
Die erste große Aufgabe wird sein, erstmal eine Befundanalyse zu machen, eine Schadensanalyse. Und ich hoffe, man nimmt sich da ausreichend Zeit, also man lässt sich nicht unter Druck setzen. Man muss sehen, was jetzt eigentlich geschädigt ist, wie stark das Mauerwerk überhaupt betroffen ist, inwieweit zum Beispiel die Eisenklammern, die in den Steinen ja sich drin befinden, sich ausgedehnt haben und dann den Stein möglicherweise gesprengt hat. Das heißt, die ganze Traglast muss erstmal geprüft werden und das muss man Stein für Stein machen. Das wird relativ lange dauern. Es wäre also allen zu wünschen, wenn man jetzt nichts überstürzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch in diesem Jahr anfangen wird zu rekonstruieren. Und dann muss man sich überlegen, wie man vorgeht, ob man einen Dachstuhl rekonstruiert aus Holz, was ich mir nicht vorstellen kann, weil man gar nicht genau weiß, wie der alte ausgesehen hat, oder ob man vielleicht etwas Synthetisches sich ausdenkt aus Eisen. Es gibt ja eine Reihe von Eisen- und Stahldachstühlen, zum Beispiel im Kölner Dom oder im Wiener Stephansdom. Das, also erstmal das eine sozusagen und dann muss man sich zusammensetzen und darüber nachdenken, inwiefern eine Rekonstruktion sinnvoll ist.
Und eine solche originalgetreue Rekonstruktion, ist die überhaupt möglich? Sie haben gerade gesagt, man weiß gar nicht, wie der Dachstuhl genau aufgebaut war. Es existieren also sowas wie Baupläne existieren gar nicht.
Es existieren natürlich keine Baupläne aus mittelalterlicher Zeit. Es gibt Bauaufnahmen, Teilbauaufnahmen aus dem 19. Jahrhundert von Viollet-le-Duc, dem großen Restaurator, der die Pariser Kathedrale gerettet hat im Grunde. Nur diese Pläne sind jetzt nicht so genau. Ich war öfter selber im Dachstuhl und habe mir das angesehen und habe gemerkt, dass das ein Konglomerat ist. Über dem Langhaus war ein Dachstuhl aus dem 13. Jahrhundert, immerhin einer der ganz seltenen, die noch sehr gut erhalten waren. Und dann haben wir uns die Hölzer angeguckt und gesehen, oh ja, da stecken aber noch Hölzer aus dem 12. Jahrhundert drin. Das hätten wir gar nicht gedacht. Und die Gefüge, die verändert sich fast von Gebinde zu Gebinde. Das heißt, das ist ausgesprochen komplex, was man da vor sich hatte. Und selbst wenn es einen Grundriss gibt, dann wird man noch lange nicht jeden einzelnen Balken rekonstruieren können. Ich halte das für ziemlich illusorisch.
Wie sinnvoll ist es denn überhaupt? Denn das verbaute Holz und auch das Blei, das war ja auch ein Grund dafür, dass sich das Feuer so rasant ausbreiten konnte.
Ich fand, dass die Kathedrale von Paris hatte einen ganz tollen Dachstuhl, einen traumhaften Dachstuhl. Wie gesagt, ein seltenes Zeugnis für so einen riesigen Dachstuhl des Mittelalters. Man muss aber jetzt sagen, der ist abgebrannt, der ist weg. Und was zerstört ist, ist zerstört. Und man sieht ihn ja normalerweise auch nicht. Und ich denke, in dem Fall wäre es wenig sinnvoll, etwas zu rekonstruieren, von dem man nicht genau weiß, wie es ausgesehen hat und das für heutige Ansprüche vielleicht auch Mängel hat. Da wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, sich jetzt zu überlegen, wie man leichtere Dachstühle, die größeren Feuerschutz bieten, wie man sowas konstruieren kann.
Und die würden sich dann auch mit der alten Architektur der sonstigen Kirche, also des Fundaments, vertragen?
Man müsste ja sowieso sehen, wie jetzt die Traglast überhaupt noch ist, also wie weit die Wände noch tragen und wie das Zugverhältnis, Schubverhältnis ist. Also wir haben ja eine Reihe von Beispielen, ich hatte schon genannt den Stephansdom in Wien oder den Kölner Dom. Es gibt ja eine Reihe von Beispielen, wo sowas schon gemacht wurde. In Frankreich gibt es auch Beispiele, zum Beispiel die Kathedrale von Noyon hat sogar einen Betondachstuhl, also sowas geht schon. Und insgesamt wäre der leichter und ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt auch viel sinnvoller wäre, sowas zu machen. Das bindet auch jetzt nicht so viele Handwerker, sondern das ist, wie gesagt, etwas, was man ohnehin nicht sieht und ist vielleicht auch gut so, dass man dem Notre Dame in Paris sozusagen seine Geschichte lässt und sagt, ja, das ist jetzt eben der Wiederaufbau, das ist der Beitrag des 21. Jahrhunderts bei Notre Dame de Paris.
Sagt Stefan Albrecht, Professor an der Universität Bamberg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema auch in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Nach dem Brand der weltberühmten Kathedrale wollen sich viele offenbar zurückerinnern an das Gebäude, wie es einmal war, beziehungsweise wie Victor Hugo es in seinem Buch Der Glöckner von Notre Dame schildert. Dieser Roman aus dem Jahr 1831 ist nämlich über Nacht zum Online-Bestseller geworden. Das Buch nahm heute die Spitze der Verkaufscharts beim Online-Versandhändler Amazon in Frankreich ein. Verschiedene Ausgaben des Romans belegten die Plätze 1, 3, 5, 7 und 8 in der Liste der am meisten verkauften Bücher. Einige Verlage haben bereits Nachdrucke des Werks angekündigt, was auch dem Wiederaufbau der Kathedrale zugutekommen soll. In Köln hat der Zentraldombauverein zu Spenden für den Wiederaufbau von Notre Dame heute aufgerufen. Die beiden Kirchen verbinde eine geschwisterliche Beziehung, sagte Dompropst Gerd Bachner. Die Bilder der vom Feuer zerstörten französischen Kathedrale finden sich heute bei den meisten Tageszeitungen ganz vorne auf dem Titelblatt. Auch die renommierte New York Times hatte in den vergangenen Tagen berichtet. Dabei kam es allerdings zu einer Verwechslung mit einem anderen gotischen Bauwerk. In einem Video der Zeitung über das Feuer in Paris tauchte in einer Szene der Kölner Dom auf, statt eben Notre Dame, worauf irritierte Mediennutzer die Redaktion dann aufmerksam machten. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer will über die Zukunft des Dirigenten Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden bis zum Sommer entscheiden. Klaus Lederer sagte heute in Berlin, er führe derzeit viele Gespräche mit allen Beteiligten. Auch Untersuchungen zum umstrittenen Führungsstil Barenboims wolle er berücksichtigen. Die Ergebnisse der internen Untersuchung durch Opernintendant Matthias Schulz lägen ihm aber noch nicht vor. Nach Kritik ehemaliger Staatskapelle-Musiker am Führungsstil Barenboims hatte sich das Orchester hinter seinen Chef gestellt. Daniel Barenboim selbst wies die Vorwürfe zurück. Die Staatskapelle Berlin hatte Barenboim im Jahr 2000 zum Chefdirigenten auf Lebenszeit ernannt. Aktuell laufen Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrages als Generalmusikdirektor, der 2022 endet. Nach dreijähriger Bauarbeit ist das Meisterhaus der Maler Wassily Kandinsky und Paul Klee in Dessau wieder eröffnet worden. Das weiße Doppelhaus ist Teil des Meisterhaus-Ensembles von Walter Gropius, das seit 1996 zu den UNESCO-Welterbestätten gehört. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.
Und das war Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema da, das neue Abschiebegesetz von Horst Seehofer. Dafür gibt es Lob und Kritik. Mascha Drost war am Mikrofon. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.